Herzlich willkommen bei Def Radio, heute mit Matu.
Hallo.
Und dem Hannes, hallo. Unser heutiges Thema ist Tor. Und damit ihr ein bisschen, wir würden das gerne ein bisschen interaktiv gestalten. Und hier erstmal der Aufruf dazu.
Besucht uns live. 0731 938 6299. Wir warten auf euch. Radio Free FM 102,6.
Ja, also ruft uns an und dann schauen wir mal. Wir sind auch im IRC. Könnt ihr auch finden über die Homepage defradio.de. Und jetzt fangen wir an. Unser heutiges Thema ist Tor.
Genau, Tor. Und zwar das Tor-Netzwerk, die Tor-Software.
Ja. Was heißt das eigentlich genau, Tor?
Ja, Tor. Wozu ist Tor da? Tor ist dazu da, um im Internet das Internet anonym nutzen zu können eigentlich.
Ja, und Tor bedeutet, genau wörtlich übersetzt?
Reflexive Sachen.
Was war's? The Onion Project? Onion also, Ring?
Nee. Ja, genau. Also es ist man weiß sich da nicht ganz einig drüber. Es hat ziemlich viel mit Onions zu tun, und nämlich Zwiebeln. Aber warum heißt es Zwiebel?
Ja,
Tor hat viele Schichten. Hat so viele Schichten, dass es undurchschaubar ist. Und ja, genau, deshalb.
Aber essen kann man es nicht.
Essen kann man es nicht. Bis
okay.
Jetzt.
Vielleicht kann es noch. Bestimmt. Irgendjemand wird es implementieren. Okay. Du hast schon gesagt, Tor ist sowohl das Netzwerk als auch die Software, oder?
Genau. Also Tor ist ein Projekt, das es, ich glaube, seit dem Jahr 2000 gibt. Und ja, wenn man im Internet unterwegs ist, dann ist es ja immer schwierig. Man weiß nicht so genau, was passiert mit seinen Daten. Wenn man irgendwelche Pakete übers Netz verschickt, dann werden die irgendwo durchgeroutet. Wenn sie nicht verschlüsselt sind, kann sie jeder anschauen. Man kann analysieren, wer redet mit wem, wer ruft welche Internetseiten auf, wer kommuniziert mit wem übers Internet. Und Tor ist dazu da, um das Ganze ein bisschen zu verschleiern. Also
ja, das Hauptproblem ist ja eigentlich immer, die IP-Adresse ist ja eindeutig. Auf jeden Fall im nach außen hin. Wenn man jetzt sein eigenes kleines Unternetzwerk hat, dann wird das ja irgendwie über, was war's, NAT oder was weiß ich, was alles geroutet. Und dann, da wir zu wenig IP-Adressen haben, deswegen bald IPv6 hoffentlich. Aber das Hauptproblem ist ja eben nach außen hin. Also jeder Router hat eine eindeutige IP-Adresse. Auf jeden Fall, wenn man jetzt vom Heimnetzwerk ausgeht. Und die kann man halt eben auch dann verfolgen, was die dann tut.
Genau, das heißt, man kann jederzeit, wenn man die IP weiß, kann man nachverfolgen, wo kam das Paket her, wo geht es hin, auch dann zu echten Adressen.
Ja.
Zu meinem Haus zum Beispiel.
Genau, also es gibt auch, das ist auch ein bisschen das Problem, was man wieder bei IPv6 hat eben, dass die IP-Adressen dann ja wirklich eindeutig für jedes Gerät sein könnten, von der Anzahl her auf jeden Fall, und dann hätte man das Problem, ohne irgendwie Sicherheitsmaßnahmen könnte einfach jeder einfach schauen, was macht jetzt genau dieses Gerät. Immer. Die ganze Zeit.
Ja, genau. Das ist ganz schwierig. Also man kann da ziemlich überwacht werden. Und ja, Tor, das ist auch der Hauptgrund, warum man Tor verwendet. Beziehungsweise es gibt viele Gründe, warum man Tor verwenden will. Also und zwar auf der offiziellen Seite von Tor, dem torproject.org, schreiben sie, wer alles Tor verwendet. Und da ist halt erstes, dass ganz normale Internet-User Tor verwenden. Und zwar, um ihre Privatsphäre zu schützen. Zum Beispiel vor dem Analysieren ihres Netzwerkverkehrs. Es wurde erwiesen, dass die Internet-Service-Provider, also diejenigen, über die wir ins Internet gehen, häufig die Daten, die sie sammeln über uns, nämlich was für Seiten wir besuchen, wie lange, wie häufig, weiterverkaufen an Firmen, die dann diese Daten nutzen, um Werbung zu machen. Und das schränkt Internet-User eindeutig in ihre Selbstbestimmung ein.
Ja, da fällt mir gerade auch ein, das war vor ein paar Sendungen, ungefähr vor fast einem Jahr oder so, hatten wir mal eine Sendung über Mobile Security und so ein bisschen. Und da war es eben auch, da hat Tobi gemeint, auch dieses Beispiel, wenn man jetzt das Notebook im Rucksack hat und mit dem Fahrrad am Burger King vorbeifährt zur Arbeit und sich das in den Burger King Hotspot einwählt, dann könnte die Firma auch auf falsche Sachen kommen oder die Krankenkasse oder so. Und eben, das ist auch das Problem, wenn man jetzt irgendwelche Seiten aufruft, das kann ja sein, ich rufe jetzt irgendwie andauernd McDonald's-Seiten auf oder Burger King oder dauernd Subway oder was weiß ich was und dann denkt meine Krankenkasse plötzlich, ja, der isst und nährt sich nur so, dabei esse ich die ganze Zeit irgendwie super gesunde Sachen. Ich mache das nur, weil ich irgendwie gegen die bin und irgendwie schaue, dass ich, wo ich dann neue Aktionen planen kann oder so. Aber das weiß ja die Krankenkasse nicht. Die kann vollkommen falsche Schlüsse ziehen auch aus solchen Daten. Es ist halt sehr gefährlich.
Ja, Daten überhaupt. Das haben wir ja insgesamt. Elena seit diesem Jahr.
Ja.
Und das ist ein ähnliches Problem, dass einfach Daten da sind, aus denen man falsche Schlüsse ziehen kann. Und über, also Daten immer eine ganz schwierige Sache.
Ja, das weiß auch jeder, der schon mal ein bisschen was sich mit Statistik befasst hat. Traue nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast.
Genau, so sieht's aus. Okay.
Ja, also mach weiter mit deinen Punkten.
Ja, genau. Also ist es dann außer die also seine Daten vor unerlaubt oder vor unerwünschten Zugriffen der Service Provider zu schützen. Gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass man mal sich über Sachen informieren möchte, wo man nicht gerne möchte, dass es jeder erfährt. Gut, du hast jetzt das mit dem McDonald's schon genannt, dass man vielleicht über McDonald's recherchiert und dann die Krankenkasse denken könnte, ja, der ernährt sich ungesund, weil der so oft da drauf ist. Aber es kann ja alles Mögliche sein, dass man sich vielleicht über Krankheiten informieren möchte und man nicht möchte, dass jeder erfährt, dass man das tut.
Ja, oder nehmen wir mal an, jemand hat halt spezielle Vorlieben und surft halt auf Fetischseiten oder ähnlichem. Das geht auch niemanden was an.
Das stimmt.
Also überhaupt niemanden, außer er will es halt. Aber normalerweise geht es halt niemanden was an und das ist halt auch ein Problem, wenn es dann irgendwelche Leute halt mitbekommen, die das dann gegen ihn verwenden können.
Ja, und ja, außer Privatusern gibt's dann... Obwohl, bleiben wir noch kurz bei denen. Ich habe jetzt gerade noch was gefunden. Zugang zu Informationen über AIDS, Geburtenkontrolle. Also gerade wenn man irgendwie Hilfe benötigt, wenn man sich an irgendwie Hilfsorganisationen wendet, weil man irgendwelche Probleme hat. Auch noch kommen. Okay, dann außer den normalen Internet-Usern gibt es auch andere Leute, die Tor verwenden, nämlich das Militär. Das Tor Project wurde in Amerika auch vom Militär gefördert.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Ja, ich glaube nicht mehr, aber eine Zeit lang. Zumindest wurde das auf dem Kongressvortrag im Dezember erwähnt.
Okay.
Und ja, wozu brauchen die das? Sie versuchen auch ihr Zeug zu verschleiern, was sie tun. Also es eben, weil man,
ist ja klar.
Weil jeder des Internets nutzt. Es ist überall vorhanden. Es liegt nahe, das zu benutzen. Aber jeder kann eben auch mitschneiden, was da passiert, von wo nach wo Pakete gehen. Und das Militär ist da sicherlich interessiert dran, dass sowas nicht passiert.
Vor allem, wenn sie irgendwie irgendwelche Informanten haben und so, dann.
Genau, also Informanten in fremden Ländern, wo es vielleicht illegal wäre, diese Leute da zu haben, um die zu schützen, können die natürlich nicht öffentlich übers Internet kommunizieren.
Am besten noch mit ICQ, wo man jede Nachricht einfach so mitlesen kann.
Genau, sondern die verwenden dann Tor, um das zu verschlüsseln und zu verschleiern. Tor verschlüsselt nämlich auch den Netzwerkverkehr.
Ja, vielleicht sollten wir dann nachher nochmal genau sagen, wie es funktioniert.
Weil ja, da kommen wir, glaube ich, später noch drauf, oder? Erstmal,
was es alles tut.
Für wen das ist. Ja, dann ganz viel für Journalisten ist es. Journalisten verwenden Tor. Journalisten haben auch oft Probleme.
Sie haben sozusagen die gleichen Probleme wie das Militär, nur dass sie Gutes tun, oder wie war das?
Ja, so.
Na gut, manchmal macht das Militär ja auch ganz einigermaßen sinnvolle Sachen.
Ja, also Reporter in Ländern in, oder in Gebieten, in denen sie nicht gerne gesehen sind, überhaupt, also es gibt es auf der ganzen Welt, es gibt es im Westen, in den westlichen Ländern, genauso wie im Rest der Welt, dass Reporter vielleicht, dass es vielleicht nicht so gern gesehen ist, dass Reporter über bestimmte Themen berichten und dann dort vielleicht verhaftet werden oder bedroht werden, sonstiges. Und um sich davor zu schützen, also irgendwie, sie müssen ja, sie wollen ja Sachen veröffentlichen. Mhm. Und um das machen zu können, können sie Tor verwenden, um das eben nicht, ja, damit, dass man nicht zurückverfolgen kann, da, wo sie sind, was sie tun, um sich zu schützen vor Übergriffen, vor Problemen eben.
Zum Beispiel in irgendwelchen, also auch, ja, keine Ahnung, Iran oder was weiß ich, wo wäre das möglich, oder auch China vor allem,
genau,
wo auch das gesamte Internet ja reglementiert ist, wo das jeder PC einen, jeder PC hat einen Pornoschutz vorinstalliert, sonst darf er nicht verkauft werden.
Ja, in China gab es ja auch Probleme, gerade bei den Olympischen Spielen zum Beispiel, ja, da war es auch ein großes Problem mit der Pressefreiheit in China, dass die Leute das Internet gar nicht erreichen konnten, beziehungsweise Journalisten überhaupt nicht ins Land gelassen wurden, je nachdem.
Ja.
Aber nicht nur China. Auf dem Kongress gab es einen Vortrag eines Journalisten über die solche Probleme, über Unterdrückung von Reportern. Und er hat auch die Fidschi-Inseln als Problem genannt.
Also okay.
Da wurde eine Reporterin, die dort über das Fidschi-Wasser recherchiert hat, hat E-Mails geschrieben an ihre Firma aus dem Internetcafé, und die wurde dann dort auch verhaftet.
Okay.
Und, das war nicht so lustig. Wen es interessiert, das Kongressvideo dazu.
Können wir ja vielleicht nachher auch noch verlinken.
Ja, ich glaube, Exciting Tales of Journalists Getting Spied On and Arrested and Deported heißt es, glaube ich.
Okay.
Das Video.
Ja.
Aber auch Kanada war da auch ein Fall,
okay,
dass eine Reporterin einfach nicht nach Kanada gelassen wurde. Sie wollte dort über das Gesundheitssystem sprechen und den Erfinder des kanadischen Gesundheitssystems interviewen. Und sie wurde nicht ins Land gelassen aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen.
Okay. Ja, da denkt man immer, die westliche Welt wäre so schön und alle demokratisch und so. Na gut, es gibt viele Beispiele, die uns das Gegenteil lehren, eben zum Beispiel auch das.
Ja, also mich hat das sehr überrascht. Ich mag Kanada, ich war einmal dort.
Eigentlich ist Kanada schon ganz cool, aber sowas macht es nicht so schön.
Also es war eine amerikanische Reporterin.
Okay.
Weiß ich. Sehr seltsam. Also wenn sie sonst woher gekommen wäre, vielleicht irgendwas verstehen, aber naja, gut.
Okay.
Okay. Ja, was weiter? Die Strafverfolgung verwendet Tor. Illegale Inhalte im Web, die versuchen sich ja auch irgendwie zu schützen vor Strafverfolgung,
mhm,
und irgendwie rauszufinden, wann versucht die Polizei auf unsere Inhalte zuzugreifen und sowas gleich zu blockieren, damit es eben erschwert wird, gegen sie zu ermitteln. Und die können Tor benutzen, weil Tor dafür sorgen kann, dass es eben nicht ersichtlich ist, von wo diese Verbindung kommt. Und die können Tor dafür verwenden.
Ja, es ist immer ganz toll, wenn Google.com plötzlich Schwedisch mit dir spricht.
Ja, das passiert öfter bei Tor, genau, weil es sieht bei jedem neuen Seitenaufruf so ungefähr, sieht es aus, als wäre es eine andere Verbindung, die kann aus allen möglichen Ländern kommen.
Mhm.
Da hat man manchmal witzige Effekte. Ja, dann gibt es hier Sachen wie Aktivisten und Informanten verwenden Tor. Das ist eigentlich sowas wie bei den Reportern, nehmen genau die gleichen Gründe, sich zu schützen.
Vor allem, weil sie teilweise halt noch nicht mal Reporter sind sozusagen und deswegen nicht mal nur so ein klein wenig Schutz haben.
Genau.
Ja.
Zum Beispiel Menschenrechtler in Ländern, wo es problematisch ist mit den Menschenrechten, die sind da natürlich nicht gern gesehen und die können da richtig Probleme bekommen. Prominente verwenden Tor, um ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit zu schützen.
Ja.
Das kennt jeder. Prominente werden in den Medien auseinandergenommen wie sonst was. Okay, dann Geschäftsleute nutzen Tor für verschiedene Dinge, zum Beispiel um ihre eigene, eigenen Netze zu testen, um die Sicherheit der eigenen Netze zu testen, um Kommunikation zu verschlüsseln und vor Spionage zu schützen, alles Mögliche. Genau, und jetzt hatte ich gerade noch, ja, Tor, das steht jetzt nicht auf der Wer benutzt Tor-Seite von dem Tor-Project, aber auf dem Vortrag auf dem 26C3 wurde noch ganz viel von Leuten gesprochen, die die politisch aktiv sind in Ländern und eben versuchen müssen, sich mit Gleichgesinnten in Kontakt zu bringen. Also wenn irgendwie Demonstrationen gegen politische Vorkommnisse geplant sind und so, die eben verboten sind in entsprechenden Ländern oder nicht gern gesehen. Und die versuchen dann diese Demonstrationen zu verhindern und irgendwie, man muss sich eben irgendwie zusammenfinden und solche Leute verwenden Tor, um eben miteinander kommunizieren zu können.
Ja, ohne dass man wirklich dann sehen kann, auch wer die einzelnen Personen halt sind.
Genau, also das Problem ist einfach, dass viele Regierungen das Internet zensieren. Mhm. China, Iran, Deutschland bald.
Mhm. Mehr oder weniger jetzt schon.
Ja. Und ja, sie versuchen eben Sachen zu zensieren, die ihnen nicht passen. Zum Beispiel Internetseiten von Oppositionsparteien, freie Nachrichten.
Google suchen.
Google, genau. Ja, und um solche Zensur zu umgehen, kann man Tor verwenden, weil es, wenn man sich mit dem Tor-Netzwerk verbindet, sieht es eben aus wie eine ganz normale Verbindung zu irgendeinem Computer und aus dem Tor-Netzwerk heraus kann man dann eben auf solche Inhalte zugreifen, sich informieren und bisher hat es Tor erfolgreich geschafft, Zensur zu umgehen, eigentlich immer, da kommen wir noch später drauf.
Ja. Vielleicht machen wir mal kurz ein bisschen Musik. Wir haben schon über eine Viertelstunde geredet. Schauen wir mal. Also, was kommt jetzt?
Jetzt kommt von Amity in Fame, eine österreichische Band, Dinner for One.
Okay.
To eradicate, we are big, yeah, yeah.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dev Radio, heute mit dem Thema Tor. Und wir haben ja schon mitgekriegt, dass das nicht wirklich was mit Zwiebeln zu tun hat. Aber also es ist einfach ein Netzwerk oder eine Software, die einfach ermöglicht, dass man anonym im Internet surfen kann.
Genau, oder überhaupt anonym das Internet verwenden kann. Ja. Also nicht nur surfen.
Ja, irgendwas. Also die kompletten Datenübertragungen, die übers Internet laufen, werden verschlüsselt.
Genau, was wir jetzt auch, wir hatten jetzt ganz viel, wer Tor benutzt. Und das waren ja ganz viele verschiedene Personengruppen. Und davon lebt Tor auch so ein bisschen, weil wenn das nur eine einzige Personengruppe verwenden würde, zum Beispiel nur Leute, die von, weiß nicht, von irgendwas betroffen sind, zum Beispiel Alkoholismus oder sowas, oder wenn das nur das Militär das verwenden würde, dann wäre es auch nicht mehr ganz so sinnvoll, weil dann wüsste jeder, wenn man sich zum Tor-Netzwerk verbindet, dann hat man diese Absichten. Mhm. Das wüsste man. Und dadurch, dass eben so viele verschiedene Leute Tor verwenden für so viele verschiedene Sachen, die sie im Internet machen wollen, ist absolut nicht klar, was da jetzt im Tor-Netzwerk passiert, warum man das macht, und davon lebt Tor auch so ein bisschen, und deshalb wurde das auch vom Militär gefördert, weil eben das hätte nichts gebracht, wenn nur sie das verwendet hätten. Dann wäre es zwar vielleicht schön verschlüsselt und so, aber dann wüsste man genau, nur die nutzen das. Mhm. Könnte man das auch versuchen irgendwie anzugreifen oder so, wenn man dann wüsste, es lohnt sich. Und so kann man das eben nicht wissen.
Ja, so weiß man halt, ja, der verbindet sich jetzt mit irgendeinem Server, der halt auch im Tor-Netzwerk dann hängt, und ab da, ja, keine Ahnung, wieso er das tut. Vielleicht surft er die ganze Zeit mit Tor. Ist ein bisschen langsam, aber soll es auch geben, Leute, die ganze Zeit so surfen. Wenn man jetzt nur Text anschaut, keine Bilder, dann geht das auf jeden Fall.
Genau, jetzt hatten wir, warum verwendet man Tor, und vielleicht sollten wir ein bisschen erzählen, wie Tor so funktioniert oder was es überhaupt tut. Und zwar, Tor ist, man installiert sich eine Software. Und was dann passiert, es gibt sogenannte Onion-Proxies bzw. Onion-Router im Internet. Das sind ganz normale PCs, die an den Internet angeschlossen sind. Oder halt auch größere Rechner, Server, was auch immer. Das sind diese Tor-Server. Und was jetzt passiert, wenn man über das Tor-Netzwerk eine Internetseite aufrufen will, ist, die Software, die man auf seinem PC installiert hat, die verbindet sich mit einem Tor-Server, verschlüsselt diese Verbindung, und dieser Tor-Server verbindet sich wieder mit einem weiteren, und der Tor-Server verbindet sich wieder mit einem weiteren. Jede Verbindung zwischen diesen Servern wird verschlüsselt, und es sind immer drei Server involviert. Das heißt, es geht auf den ersten Tor-Server, dann auf zwei weitere, und der letzte, der macht dann die Verbindung zu der Webseite, die man aufgerufen hat.
Kann man auch sagen, dass man mehr haben will? Also als drei?
Soweit ich weiß, nicht.
Okay, ja, also müsste wahrscheinlich schon obfuscated genug sein, der, also kann man nicht mehr nachvollziehen, würde ich mal sagen.
Ja, genau, und das bewirkt einfach Folgendes: erstmal zwischen meinem PC und dem ersten Server sowie zwischen allen anderen Servern ist der Netzwerkverkehr verschlüsselt, das heißt, man kann nicht mitlesen, was darüber geht. Was nicht verschlüsselt ist, oder zumindest nicht standardmäßig, ist die Verbindung zwischen dem letzten Tor-Server und der Seite, die ich aufrufe. Da müsste ich mich dann selber drum kümmern, dass die verschlüsselt ist. Zum Beispiel nur Seiten aufrufen, die eben verschlüsselt sind. Oder versuchen, irgendwie eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen. Okay, und was dann eben auch passiert, man verbindet sich zum Tor-Netzwerk, aber Leute, die dann den Internetverkehr mitlesen, die sehen zwar, dass man sich zum Tor-Netzwerk verbindet, aber nicht, was dann weiter passiert. Also man bleibt dann eine Weile im Tor-Netzwerk und dann verlässt man das Tor-Netzwerk wieder. Und auch diejenigen, die die Sachen mitlesen, die aus dem Tor-Netzwerk kommen, die wissen, das kommt aus Tor und ruft die Seite auf, aber sie wissen nicht, wo die Anfrage herkommt. Das heißt, man ist davor geschützt, ja, zurückverfolgt zu werden. Mhm. Genau, was, ja.
Auf jeden Fall, solange die Tor-Knoten natürlich nichts mitschneiden und protokollieren.
Genau, also solange man diesen Tor-Knoten vertraut und solange die auch nicht einen verraten, dann gibt es keine Probleme. Was richtig problematisch ist, ist, wenn der erste und der letzte Tor-Knoten nicht zusammenarbeiten gegen mich, dann das hält das Tor-Netzwerk nicht aus. Also,
ja, da wissen sie halt, wer es ist.
Weil der Erste weiß, wo es herkommt, der Letzte weiß, wo es hingeht. Und wenn die letzte Verbindung nicht verschlüsselt ist, dann können sie auch noch alles im Klartext mitlesen.
Ja.
Und dann ist aus. Okay. Ja, und diese Tor-Server werden auch Onion-Proxies genannt. Wir haben schon gesagt, Onion heißt Zwiebel. Zwiebel haben Schichten. Und
unsere Zwiebel hat also 3 Schichten?
Genau, oder? Unsere Zwiebel hat in dem Fall 3 Schichten. Und diese Schichten sind eben dazu da, nicht durchschauen, durchblicken zu können, was da passiert, wenn man aufs Internet zugreift. Okay, es gibt verschiedene Arten von Tor-Servern. Erstmal ist es so, jeder kann einen Tor-Server betreiben. Vielleicht ganz kurz über die Tor-Software. Das Tor-Project, Tor ist Open Source, das heißt, der Quelltext ist offen. Es ist frei verfügbar und Tor ist auch spezifiziert. Das heißt, die schreiben genau, was denn getan werden muss oder was ein Tor-Server alles können muss. Das heißt, wenn man will, kann man auch seinen eigenen Tor-Server implementieren oder seinen eigenen Tor-Client.
Was ganz cool wäre, wäre eigentlich ein Plugin für Pidgin, das gleich alle Daten, also alle Chat-Sachen über Tor schickt.
Gibt sowas nicht schon? Also es gibt den Tor-Chat.
Ja.
Das ist allerdings noch ein bisschen was anderes. Also da ist man komplett anonym.
Also es gibt für, was ich weiß, gibt es halt Off the Record als Plugin, dass ich eben, da kann ich auch nicht zurückverfolgen, was das für eine, man kann nicht mehr beweisen, so wie ich das weiß, dass man gesprochen hat miteinander.
Ja, okay. Gut, was man Pidgin sagen kann, Pidgin kann man eigentlich natürlich auch sagen,
es soll sich
über einen Proxy mit Tor verbinden und dann funktioniert das genauso.
Ja, wäre halt cool, wenn es einfach als Plugin standardmäßig sich selbst eine Tor-Verbindung aufmachen würde, die auch unabhängig vom Rest ist.
Ähnlich wie der Tor-Button dann.
Eigentlich. Ja, genau.
Genau, da kommen wir eigentlich später noch drauf, oder?
Ist mir gerade mal eingefallen.
Ja. Okay. Ja, also Tor-Server. Es gibt ja diese die Tor-Software, die schon vorhanden ist. Es gibt bestimmt mehrere. Also ich denke, Leute haben bestimmt schon Tor selber implementiert.
Wahrscheinlich gibt es auch PyTor und was weiß ich was.
Bestimmt. Ja, und man kann die sich runterladen, installieren. Wenn man sie als Client verwendet, dann, man braucht außer Tor, braucht man noch einen lokalen Proxy. Das heißt, Tor selber, beziehungsweise die Programme, die man verwendet, die können sich nicht selber mit Tor verbinden, sondern die können sich mit einem sogenannten Proxy verbinden. Das heißt, das ist einfach ein Programm, ein Server, der den gesamten Internetverkehr woanders hinleitet, genau, oder der über den man ins Internet kommt. Und dieser Proxy, der verbindet sich dann mit Tor und Tor leitet und ab Tor geht es dann über das Tor-Netzwerk, die gesamten Verbindungen. Und so funktioniert das auf Client-Seite, also auf der User-Seite. Und dann gibt es diese Server, die machen eben nicht, also erstens gibt es diese Server, die Verbindungen entgegennehmen, also über die man ins Tor-Netzwerk kommt. Dann gibt es diese Server dazwischen, die Traffic von einem Tor-Server zum nächsten Tor-Server weiterleiten. Und dann gibt es die sogenannten Exit-Nodes. Das sind dann diejenigen Tor-Server, die dann tatsächlich auf die Inhalte zugreifen. Genau. Und das heißt, man kann die verschieden einstellen, diese Server. Es gibt auch Server, die alle 3 Funktionen haben. Muss es aber nicht geben. Also muss man nicht so einstellen. Und dann gibt es noch Bridges. Das ist, soweit ich weiß, eine neuere Entwicklung. Und zwar sind es Tors, also normale Tor-Server funktioniert so, dass die Tor-Software holt sich eine Liste von Servern, mit der sie sich verbinden kann am Anfang, um überhaupt zu wissen, wo kann ich meinen Internetverkehr hinleiten. Und oder Internetzensur kann sowas natürlich blockieren. Also die kann natürlich auch nachschauen, welche Tor-Server gibt es und kann die kompletten Tor-Server einfach blockieren, die es kennt, und damit wäre das Tor-Netzwerk nicht mehr erreichbar. Und deshalb gibt es sogenannte Bridges. Bridges sind auch Tor-Server, mit denen man sich verbinden kann. Die sind aber nicht öffentlich bekannt. Da gibt es dann verschiedene Mechanismen, wie die dann bekannt gemacht werden. Zum Beispiel gibt es Leute, die einfach ihren Freunden weiterreichen, also sagen, hier ist die IP von einem Bridge, die ich kenne, über die kannst du dich mit dem Tor-Netzwerk verbinden. Es gibt Leute, die die über Twitter-Accounts weiterverbreiten.
Okay.
Es gibt den Versuch, das über Google Mail zu verbreiten. Also es gibt eine Google Mail-Adresse, an die schickt man eine Anfrage und die schickt einem dann eine Handvoll von diesen Bridges, Bridge-Servern zurück. Und das ist eben für solche Leute sinnvoll, die in Regionen sitzen, wo das Internet zensiert wird, weil eben nicht nachvollzogen werden kann, zu was ich mich da verbinde. Es sieht aus wie eine ganz normale Verbindung zu irgendeinem Computer, aber in Wirklichkeit verbinde ich mich zum Tor-Netzwerk und kann dann auch auf gesperrte Inhalte zugreifen.
Das ist ja auch das Problem, was man jetzt zum Beispiel bei Torrents oder so hat, dass man immer diese so Seiten wie Pirate Bay oder so braucht, so Tracker, die muss man halt kennen. Das ist ja auch der Einstiegspunkt ins Tornetz, den muss man kennen. Und da gibt es auch eben Alternativen zu Torrent, zum Beispiel, ich glaube, eMule oder so ist ja eigentlich auch mehr oder weniger das Gleiche, nur muss man dort dann halt einen Einstiegspunkt einfach so kennen. Und man ruft, also nicht das Programm kennt den, sondern man selber kennt, muss ihn kennen, irgendwoher. So Sachen eben.
Genau, das ist bei den Bridges auch das Problem, man muss selber erstmal an diese Sachen rankommen. Vielleicht nochmal von diesem Kongressvortrag, da war das, also im Jahr 2009 wurde zum ersten Mal das Tor-Netzwerk blockiert, und zwar von China.
Ah, okay.
Davor ist es noch nie passiert, obwohl es eigentlich relativ einfach ist, weil diese Liste von Servern, von Tor-Servern ist öffentlich.
Ja.
Und man blockiert einfach alle Tor-Server, dann kann man sich nicht mehr zum Tor-Netzwerk verbinden. Ganz einfach, Tor-Netzwerk blockiert.
Man muss auf jeden Fall die Entry-Nodes blockieren, das reicht ja schon.
Genau, Entry-Nodes, ja. Und somit wird auch Tor zensiert, beziehungsweise das komplette Tor-Netzwerk geblockt, egal was man darin tun möchte. Und ja, deshalb haben sie, weil die Leute vom Tor-Project wussten, dass sowas passieren kann, weil sie haben selber gesagt, so ja, es ist eigentlich ganz einfach, Tor zu blockieren. Sie wundern sich, warum das noch niemand gemacht hat. September 2009, irgendwie im Sommer 2009, hat dann China zum ersten Mal das Tor-Netzwerk blockiert. Und es gab etwa, ich glaube, 10.000 User oder so, die Tor verwendet haben, jeden Tag, oder ich weiß nicht genau. Und eigentlich alle User, so ziemlich alle User, sind dann auf Bridges umgestiegen. Also davor hat fast niemand Bridges verwendet. Das war einfach nicht notwendig, weil sie sind einfach dazu da, sich ins Tor-Netzwerk zu verbinden. Auch wenn eben das Tor-Netzwerk blockiert wird. Und von einem Tag auf den anderen, also innerhalb einer Woche, sind fast alle User auf diese Bridges umgestiegen und konnten dann trotzdem weiter das Tor-Netzwerk verwenden. Ja. Da gab es irgendwie auch so eine Woche, wo Tor das einzige Tool in China war, über das man noch frei auf Seiten zugreifen konnte. Ja, und da waren die doch sehr stolz drauf, dass es funktioniert hat. Mittlerweile sperrt China es, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, sie haben es aufgegeben. und Tor funktioniert jetzt wieder normal. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Vielleicht weiß es ja jemand im Chat oder jemand, der anrufen will. Die Nummer ist 0731 9386299.
Genau.
Wir können nachher auch nochmal dieses tolle Jingle spielen.
Ihr könnt auch anrufen und uns sagen, wir sollen das Jingle spielen, damit ihr anrufen.
Wäre auch eine Möglichkeit, damit ihr dann anrufen könnt.
Okay.
Ja.
Genau, Bridges haben noch einen weiteren Zweck. Und zwar, wenn man ganz sicher gehen möchte. Zum Beispiel, wenn man als Journalist in ein Land reist, wo man Probleme hat mit dem, worüber man sprechen möchte. Wenn man ganz sicher gehen möchte, dann kann man auch Bridges verwenden, weil vielleicht sind die Leute dort ja so intelligent, dass sie Tor nicht sperren, sondern mitlesen, wer sich zum Tor-Netzwerk verbindet und denen dann Besuch abstatten.
Das reicht ja auch schon.
Genau, und das ist, dann sind wir genau bei den gleichen Problemen. Und deshalb kann man Bridges verwenden, um eben nicht, um nach außen nicht klar zu machen, dass man Tor verwendet.
Ja, das heißt, der Journalist holt sich dann bevor er in das Land reist, eine IP von der Bridge und die nimmt er mit und verbindet sich ab dort dann eben zu der Bridge.
Genau, zu der Bridge oder eine Handvoll Bridges.
Ja, am besten ein paar mehrere, weil es kommt ein bisschen komisch, wenn man sich immer nur zu einer IP verbindet.
Ja, wer weiß, ich meine, das könnte ja irgendwie ein lokaler Firmenserver sein, wo man dann... Ja, aber
dann könnte man es vielleicht auch wirklich mit einem lokalen Firmenserver tarnen.
Ja, das stimmt. Eine VPN-Verbindung oder sonst was dahin.
Wieso nicht?
Genau. Okay.
Ja, sollen wir noch mal ein bisschen Musik machen?
Können wir
haben auch schon wieder 15 Minuten.
Okay, dann machen wir noch ein bisschen Musik. Nochmal von Amity in Fame und diesmal Newborn Sun.
Best I've ever seen it, yeah.
Hallo, da sind wir wieder zurück bei Def Radio.
Radio Free FM.
Genau.
Mit dem Thema Tor.
Und übers IRC kam gerade eine Anfrage rein. Lies sie einfach mal kurz vor.
Genau, die Frage war, ob man aus dem Paket, das da verschickt wird, nicht herausfinden kann, dass es sich um ein Tor-Paket handelt und man dieses Paket dann abblocken kann bzw. verändern kann, sodass es nicht mehr gebraucht wird, nicht mehr zu verwenden ist. Und ja, kommt drauf an, würde ich sagen.
It depends, TM.
Also, ja. Und zwar liegt es daran, also die Frage ist, es ist möglich, ja. Man kennt ja die öffentlichen Tor-Server und wenn man weiß, dieses Paket wird an einen Tor-Server geschickt, dann kann man sich natürlich ziemlich sicher sein, dass es ans Tor-Netzwerk soll und kann es dann einfach blockieren.
Oder halt auch korrumpieren irgendwie. Man weiß halt nicht, was man korrumpiert, weil es ist ja verschlüsselt.
Genau.
Außer man hätte irgendwie das geknackt, ja.
Ja, das aber ist Verschlüsselung knacken ist dann nochmal ein ganz anderes
genau.
Thema. Okay, was natürlich auch geht, wenn es von Tor-Server zu Tor-Server geroutet wird oder das Tor-Netzwerk verlässt, dann kann man immer dann erkennen, dass es ein Tor-Paket ist, wenn es, wenn man weiß, dass der Adressat ein Tor-Server ist, beziehungsweise der, von wem es kommt. Wenn man Bridges verwendet, geht das nicht mehr, weil die Tor-Pakete haben kein eigenes Protokoll,
ja,
sondern die verwenden einfach SSL, je nachdem was.
TCP also wahrscheinlich.
TCP.
Ja.
Ja. Also an den Paketen ist es nicht zu erkennen, außer man kennt die Server. Also man kann es an Absender und an Empfänger kann man es dann festmachen.
Ja, aber ja. Wenn man nicht weiß, wer das, also vor allem, also na gut, wenn man jemanden überwacht und der schickt dauernd Daten an Tor, dann kann man den natürlich stoppen. Weil der ja, also man kann seine Pakete einfach kaputt machen. Dann kann er halt nicht mehr über Tor irgendwie ins Netz. Aber auch die Server unter, also im Tor-Netzwerk direkt, wenn die zwischen Server, Tor-Server und Tor-Server kommunizieren, ist das Problem, man weiß gar nicht, welche Pakete das sind. Man kann, das heißt, ab dort kann man nicht mehr irgendwie eine Person jetzt blocken oder so. Man müsste dann komplett alle Pakete irgendwie wegschmeißen, wie auch immer. Also das wird dann schon sehr schwer.
Ja, also ja, man müsste einfach alles kaputt machen, was da drüber kommt, weil man eben nicht weiß, geht es jetzt zum Tor, auch wenn man Bridges verwendet, weiß man nicht, geht es ins Tor-Netzwerk,
ja.
Man müsste einfach alles komplett kaputt machen und das natürlich, das will man auch nicht.
Ja.
Also es gibt Länder, die das machen, der Iran zum Beispiel, die müssen irgendwie so einen Knopf haben zum Internet ausschalten, wenn es irgendwie brenzlig wird, dann sagen
haben sie auch gemacht
jetzt
bei,
geht nichts mehr. Bei den Wahlen, oder?
Bei den Wahlen, als es da Probleme gab, haben sie, ich glaube, sie haben in Teilen wirklich einfach mal kurz das Internet ausgeschaltet, das Mobilfunknetz einfach mal ausgeschalten. Also sowas geht dann, wenn man die komplette Infrastruktur natürlich zerstört, dann funktioniert auch das Protokoll nicht mehr, das darüber läuft, aber ja.
Ja, andere Länder wie China, die können sich nicht leisten, das Internet komplett abzuschalten. Da wird zwar extrem zensiert, aber die können sich es einfach nicht leisten, es abzuschalten. Die hängen wirtschaftlich so stark am Internet, wie eigentlich alle großen Länder, Industrieländer, überhaupt Länder, die irgendwas tun. Und deshalb können die sich nicht leisten, das Internet komplett abzuschalten. Und die haben dann auch eigentlich im Moment nicht wirklich die Möglichkeit, Tor zu blockieren. Komplett.
Ja, die viele Anwender in China werden auch Tor nicht benutzen, wenn sie irgendwie halt Firmen sind und sowieso, also sozusagen vom System nichts zu befürchten haben oder denken, sie hätten nichts vom System zu befürchten. Das ist ja immer so die Frage, auch jetzt bei unserer Zensur, ich habe ja keine Kipos, deswegen interessiert es mich auch nicht, dass die gesperrt werden oder so. Also
ja, das
ist immer noch diese Frage halt.
Das Problem ist einfach, dass sobald da was drauf ist, man das nicht, also sobald was zensiert wird, man das nicht überblicken kann, was da gemacht wird. Wobei die Zensur in Deutschland ja auch wieder ein ganz anderes Thema ist.
Ja.
Aber man könnte sie damit umgehen.
Theoretisch ja auch, ja, inzwischen reicht ja nur ein einfacher DNS.
Ja.
Also noch.
Okay, was muss man denn machen, um Tor, wenn man Tor verwenden möchte? Ja, wenn man erstmal selber übers Tor-Netzwerk aufs Internet zugreifen will, auf Inhalte im Internet, dann ist es, ja, es gibt die Tor-Software und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Tor-Software gibt es für alle möglichen Betriebssysteme. Windows, macOS, Linux, BSD, Unix. Und da gibt es dann verschiedene Arten. Wir haben schon gesagt, man braucht die Tor-Software und man braucht einen Proxy. Und ja, was dieser Proxy eben macht, er anonymisiert so ein bisschen. Das heißt, er entfernt aus dem Paket, das da verschickt wird, Informationen, die man nicht über sich preisgeben möchte. Also wenn man eine Internetseite aufruft, dann sagt der Browser normalerweise, ich bin der und der Browser, ich laufe auf dem und dem Betriebssystem. Das sind alles Sachen, die ich nicht unbedingt preisgeben möchte über mich, weil man daraus Rückschlüsse über einen ziehen kann. Und wenn man jetzt Privoxy verwendet, das entfernt solche Header und man kann jetzt einfach seinen Browser so konfigurieren, dass es sich mit diesem Privoxy verbindet und Privoxy leitet dann den gesamten Verkehr an Tor weiter. Und um das jetzt machen zu können, die einfachste Möglichkeit, die ich kenne, wäre, sich das Vidalia Bundle runterzuladen. Zum Beispiel von torproject.org. Dort gibt es ja vorübersetzte Programme, die auch Signaturen haben, sodass man überprüfen kann, ob sie tatsächlich von Tor kommen, dass sie nicht manipuliert wurden. Und dieses Bundle, das besteht eben aus Tor, aus dem Privoxy, meistens noch aus dem Tor-Button. Das ist ein Plugin für Firefox oder ein Add-on für Firefox. Das ist ganz leicht, da klickt man einfach drauf und dann verbindet sich das mit Privoxy. Also,
das schafft jeder DAO.
Genau, also das bekommt jeder hin. Und dann ist noch eine grafische Benutzeroberfläche dabei, um Tor-Privoxy zu starten.
Ja.
Beziehungsweise zu konfigurieren, weil normalerweise wird Tor über eine Konfigurationsdatei verwaltet oder konfiguriert. Es gibt Leute, die das nicht so gerne mögen, die da ein bisschen Hemmungen vorhaben, an so Einstellungsdateien rumzupfuschen. Genauso Privoxy wird auch über eine Config-Datei konfiguriert. Und mit diesem Vidalia kann man das alles schön grafisch machen. Das ist eigentlich eine sehr einfache Oberfläche. Ich fand die sehr verständlich.
Ja.
Gibt es für Windows, gibt es für macOS, gibt es auch für Linux, obwohl ich das jetzt hier auf der Tor-Seite nicht sehe, aber zumindest bei Arch Linux kann man das installieren, habe ich gesehen.
Ja. Vielleicht noch was ganz interessant ist für Windows-Nutzer oder für Leute, die halt ab und zu mal an Windows-PCs hängen. Es gibt auch diesen Tor-Button, Tor-Stick. Und zwar ist das ein torifizierter Firefox, also mit Tor-Button und Vidalia und alles, aber als Paket, dass man es einfach auf einen USB-Stick ziehen kann, von dort starten. Da ist auch ein Pidgin dabei. Und das läuft dann alles eben ist voreingestellt, dass es alles über dann den Tor-Proxy läuft. Das kann man einfach in jeden beliebigen PC reinstecken, wo man gerade ist. Sobald man ein bisschen Rechte hat, dann müssten eigentlich die normalen Nutzerrechte reichen. Einfach starten. Also man muss nur die Echse doppelklicken und es läuft.
Genau, das heißt, überall wo man ist, selbst wenn man irgendwo zu Besuch ist, in Internetcafés, wo man an den USB-Port rankommt, kann man dann seinen USB-Stick reinstecken und anonym surfen.
Genau. Das ist halt sehr sinnvoll. Vor allem auch mit Pidgin zusammen dann. Also echt cool eigentlich. Ich habe auch irgendwo noch daheim einen rumliegen.
Ja, was auch ganz praktisch ist, der Tor-Server und auch der Tor-Client, die brauchen nur wenig Rechte, um zu laufen. Die brauchen eigentlich nur eine Internetverbindung.
Mhm.
Und die Rechte ausgeführt zu werden. Und das hat man eigentlich immer. Oder? Ja, meistens.
Ja.
Und das heißt, es erspart einem auch Sicherheitsprobleme. Das heißt, man ist über das System nicht unbedingt angreifbar. Zum Beispiel auf Unix-Systemen kann man einen Tor-Benutzer machen, der einfach fast keine Rechte hat, einfach nur aufs Internet zuzugreifen und dieses Programm auszuführen. Und ja, dann ist man eigentlich ziemlich sicher vor Angriffen auf den eigenen Rechner. Gut. Ja, also Tor verwenden. Zum Beispiel das Bundle installieren. Tor starten über die Benutzeroberfläche, dann dem Browser sagen, er soll Privoxy verwenden. Da gibt es eine Anleitung auf Tor Project oder man verwendet eben den Tor-Button.
Der macht es auch schön einfach, vor allem wenn man jetzt sagt, normalerweise brauche ich Tor nicht zu benutzen, weil es halt schon langsamer ist. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Seiten benutzen, aufsuchen will, wo niemand wissen soll, dass ich das mache, dann gibt es noch die tolle Private Browsing-Funktion bei Firefox seit einer Weile. Einfach Steuerung Shift P drücken, dann kommt man in den Private Mode, die andere Session wird gespeichert. Und wenn man das dann hat, dann einfach Tor-Button aktivieren und man sollte ziemlich anonym sein. Auch, dass der Firefox eben nicht alles mitschneidet, weil es bringt es ja auch nicht, wenn man irgendwie über Tor-Button rein, also über Tor ins Netz geht und Seiten aufruft und aber der eigene Firefox alles mitprotokolliert.
Genau, und dann vielleicht auch noch ja, versendet wohin. Also das ja, ist auch das Problem, wenn man zum Beispiel über Flash Videos anschaut oder Spiele spielt, dass man kann zwar den Verkehr dann übers Tor-Netzwerk leiten, aber Flash zum Beispiel kann sich dann, er kann dann einfach trotzdem Sachen über einen Preis geben, die man gar nicht will, man kriegt es auch gar nicht mit. Deshalb ist auch zum Beispiel Flash standardmäßig gesperrt. Mhm. Man kann Tor-Button so konfigurieren, dass es trotzdem verwendbar ist, aber man muss sich im Klaren sein, dass man sich dadurch angreifbar macht. Theoretisch.
Ja.
Okay, dann gibt es noch die Möglichkeit, Tor einfach nur Tor und Privoxy einzeln zu installieren und zu konfigurieren. Die Konfiguration ist auch ohne grafische Benutzeroberfläche ziemlich einfach. Man sagt Privoxy, dass es Tor verwenden soll, also die Standard-Privoxy-Konfiguration hat eine Zeile, wo eigentlich schon drin steht, wo alles schon drin steht, die muss man bloß auskommentieren. Und dann kann man es so verwenden. Die Tor-RC, die Tor-Config-Datei, die muss man, ich weiß nicht, muss man die, also als Client glaube ich nicht, dass man sie dann noch groß konfigurieren muss.
Also ich habe es gestern mal zum Spaß installiert und habe dann bin der Anleitung gefolgt auf torproject.org. Dort benutzen sie kein Privoxy, sondern Polypo, das ist halt auch so ein Proxy. Einfach Tor installieren, Polypo installieren und es läuft. Fertig. Die haben noch eine kleine Config-Datei, die man halt dann für Polypo braucht, damit er alles schön regelt, aber sonst alles da und einfach installieren und es läuft.
Ja, das hört sich doch gut an. Okay, du hast jetzt schon erwähnt, dass Tor ein bisschen langsam ist. Das ist wirklich ein Problem, muss ich sagen. Ich habe gestern ein bisschen Tor verwendet, um mich auf die Sendung jetzt vorzubereiten. Und ich muss sagen, ich war gestern wirklich begeistert, wie schnell es war.
Okay.
Aber es gab auch Zeit, also da habe ich, also es war ein bisschen langsamer als normale Internetaufrufe, aber es ging echt schnell.
Ja, wenn man nur normale Seiten aufrufen will, in denen keine besonders tollen Sachen irgendwie eingebettet sind, was weiß ich was, nicht so viele Bilder, dann kann man das auf jeden Fall benutzen. Also dann stört es auch so gut wie nicht. Oder man benutzt Links.
Ja, also gestern, ich glaube Vormittag war das, da ging es echt super schnell. Da habe ich auf Seiten, wo Bildergalerien drauf waren, gar kein Problem. Okay. Aber meistens hat man wirklich das Problem, Tor ist ein bisschen langsam. Und damit Tor nicht so langsam bleibt, oder ja, braucht man Tor-Server. Und Tor-Server werden wirklich benötigt. Ich selber habe, seitdem ich auf dem 26C3 war, und dort einen Vortrag über Tor gehört habe, habe ich mich dann entschlossen, ja jetzt, also ich endlich mal einen Tor-Server bei mir zum Laufen zu bringen. Ich hatte das schon mal laufen, aber da halt immer nur, wenn ich dran gedacht habe, den zu starten und so. Und jetzt habe ich so gemacht, dass der sich einfach mit meinem Betriebssystem startet. Das heißt, sobald ich im Internet bin, verbindet sich Tor auch mit dem Internet und leitet dann über meinen Rechner Traffic weiter. Und ja, jetzt denkt man sich, das ist blöd, ich habe bloß eine Internetverbindung zu Hause, mein Rechner ist nur selten an und bringt es dann überhaupt was? Aber die Leute vom Tor Project sagen, es bringt auf jeden Fall was. Selbst wenn man wirklich langsames Internet hat, also ich habe langsames Internet, ich habe DSL 2000 zu Hause. Das ist so.
Ich habe daheim ein DSL Lite.
Das ist vom Uplink ist es gerade mal die Mindestanforderung, die Tor braucht, um funktionieren zu können. Und also als ich den Tor-Server zum ersten Mal gestartet habe, dann hat es eine halbe Stunde gedauert, bis der bekannt war den ganzen Tor-Usern, und dann war aber meine Netzwerkleitung schon ziemlich dicht. Ich habe das dann, man kann dem Tor-Server sagen, dass er den Traffic limitieren soll, und das funktioniert super. Ich habe es dann auf 20 Kilobyte runter limitiert, und dann hatte ich gefühlt gar keinen Traffic mehr. Ich habe dann eine Weile gebraucht, um rauszufinden, ob überhaupt noch was über das Netzwerk kommt. Ich hatte da so ein tolles Teil, ein Überstrom-Netzwerk bei mir zu Hause, und das blinkt dann.
Powerline.
Genau, so ein Powerline-Stecker. Der blinkt dann immer, wenn da Pakete drüber gehen, und der hat eigentlich kaum geblinkt, wenn ich nicht selber im Internet gemacht habe. Und er hat mich das stutzig gemacht, aber da habe ich das ein bisschen analysiert, den Traffic, geschaut, ja, es gehen Tor-Pakete rüber. Aber nicht arg viel, da habe ich das Limit ein bisschen höher gesetzt, größer als meine Internetverbindung. Und es funktioniert wunderbar, es wird verwendet, nicht allzu sehr, es stört überhaupt nicht beim Surfen oder überhaupt beim Verwenden des Netzwerks. Ja, und ich hoffe, dass es hilft. Den ganzen Leuten, die wir am Anfang genannt haben, und dass es dem Tor-Project hilft. Ja. Genau, was braucht man, um Tor-Server zu betreiben? Eigentlich nichts weiter, wenn man Tor schon als Client nutzt. Der grafischen Benutzeroberfläche von Tor kann man einfach sagen, ich möchte auch Server sein. Und dann ist er auch ein Server. In der Tor-RC kann man das auch einfach einstellen. Da sind ganz unten ist ein Abschnitt für Server, um als Tor als Server zu verwenden. Und ja, da kann man dann einfach die entsprechenden Zeilen auskommentieren. Man muss da ein bisschen selber einstellen. Vor allem, wenn man hinter einem NAT-Router sitzt, was zu Hause heutzutage normalerweise der Fall ist, dann muss man dem Router sagen, dass auch die entsprechenden Ports an den Tor-Server weitergeleitet werden. Das ist aber nicht so wahnsinnig kompliziert. Da gibt es Anleitungen auf Tor-Project. Oder falls ihr es genauer wissen wollt, könnt ihr auch anrufen. Falls da Interesse besteht, dann können wir vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Okay, sollen wir die Nummer nochmal sagen?
Auf jeden Fall. Wir spielen den Jingle nochmal, der ist so lustig. Also.
Besucht uns live. 0731 938 6299. Wir warten auf euch. Radio Free FM 102,6.
Ja, also ruft uns an. Wir warten auf euch.
Genau. Also wenn ihr wissen wollt, wie man seine Route konfiguriert oder so. Ja.
Oder wenn ihr sonst irgendwelche Fragen zu Tor habt, wie auch immer.
Das Tor-Netzwerk, über die Tor-Software. Wir sind jetzt nicht unbedingt die Profis, aber
ein bisschen was wissen wir schon. Genau. Ich denke, wir machen nochmal ein bisschen Musik und dann schauen wir mal, über was wir noch reden. Ja. Okay, dann bis bald.
Thank you.
und herzlich willkommen wieder zurück bei Dev Radio. Heute mit dem Thema Tor. Und wir hatten jetzt gerade noch eine kurze Frage im IRC auch. Wir haben nochmal nachgeschaut. Also es ging darum...
Es ging um NAT-Router.
Ja, genau. Und anscheinend sollte da im Vortrag eben es darum also gesagt worden sein, dass es bei NAT-Routern eben nicht ginge, Tor zu benutzen, aber es geht, solange man irgendwie Port-Forwarding machen darf.
Genau, also auf dem Kongress-Video Tor and Censorship Lessons Learned ist bei ganz am Ende, als er Fragen beantwortet, bei einer Stunde und drei Minuten sagt er, es geht, solange man vom Internet aus erreichbar ist, ist natürlich möglich, einen Tor-Server zu betreiben und auch sinnvoll.
Ja, auf jeden Fall. Also wer irgendwie nicht nur eine Modemverbindung hat, so in der Art, der sollte sich vielleicht auch überlegen, ob er nicht auf seinem auch normalen PC einen Tor-Server einrichtet.
Genau, ich habe das ja schon gesagt, es stört überhaupt nicht. Wenn man das ein bisschen runter limitiert, es stört kein bisschen.
Ja.
Man merkt es überhaupt nicht, also ich zumindest merke es überhaupt nicht, obwohl ich, denke ich, relativ bewusst bin mit meinem, was da in meinem Netzwerk passiert. Und es stört kein bisschen. Dann ist auch die Frage, macht man einen normalen Tor-Server, macht man eine Bridge? Auf diesem Vortrag erwähnt er immer wieder, macht Bridges, Leute, macht Bridges. Das muss ich sagen, das weiß ich jetzt nicht genau, was sinnvoll ist, einen normalen Tor-Server oder eine Bridge aufzumachen. Der Unterschied ist einfach nur, der normale Tor-Server ist in einer öffentlichen Liste. Die Bridge ist nicht öffentlich, die wird irgendwie von Hand zu Hand weitergegeben auf verschiedenen Mechanismen. Wer sich dafür interessiert, da kann ich wirklich diesen Vortrag vom 26C3 empfehlen. Siehe unsere letzte Radiosendung über den 26C3. Da sind die ganzen Links und so zu den Videos.
Ja. Ich denke, wir können das Video jetzt direkt auch nochmal verlinken. Einfach, das ist schickt es dir dann.
Okay.
Das können wir nachher kurz noch machen.
Ja, also er sagt, Leute, macht Bridges. Ich weiß nicht, wie das im Moment ist. Also ich glaube, er hat auf dem Vortrag gesagt, dass im Moment Tor nicht blockiert wird. Bin mir nicht ganz sicher. Es ist halt dann sinnvoll, wenn es Länder oder wenn es irgendwo Leute gibt, die versuchen, das Tor-Netzwerk zu blockieren, dann braucht man Bridges.
Ja, auch es ging ja, wenn ich den Titel richtig gehört habe, ging es eben darum, dass man eben die Lektionen gelernt hat mit Tor eben. Und da ist natürlich dann eine Bridge immer vorteilhafter gegenüber einer normalen Entry-Node oder wie auch immer, weil die einfach nicht einfach so gesperrt werden kann. Also
genau. Es ist schwieriger, an Bridges zu kommen, das ist wahr. Man muss die eben wissen und man muss sie dann auch eintragen. Aber wenn man sie hat, kann man das Tor-Netzwerk weiter verbinden. Ja, also ich habe jetzt einen normalen Tor-Server laufen.
Hast du einen Entry oder einen zwischendrin oder sogar einen Exit-Node?
Okay, also das ging jetzt darum, was diese verschiedenen Arten von Tor-Server. Es gibt ja die, über die man in das Tor-Netzwerk reinkommt, die nur Tor-Traffic von einem Server zum nächsten weiterleiten und diejenigen, die dann tatsächlich auf die Inhalte zugreifen. Bei mir kommt man weder rein noch raus. Das ist so eine Frage. Das ist schwierig. Wenn man einen Exit-Node hat, sollte man auf jeden Fall einen guten Anwalt haben.
Ja.
Das muss man ganz klar sagen. Ein Exit-Node von Tor kann Probleme verursachen. Kann richtig Probleme verursachen. Dann, wenn nämlich irgendwas Illegales über diese Verbindung geschieht und die Leute glauben, man wäre das selber gewesen, weil es eben von dem Rechner ausging. Aber in Wirklichkeit kam das halt übers Tor-Netzwerk und dann auf diese Inhalte. Und deshalb, also ich habe keinen Exit-Node. Ich würde es auch nicht machen, bis ich irgendwie mich darüber näher informiert hätte, wie das funktioniert.
Vor allem auch in Deutschland gibt es da auch seit einer Weile ganz harte Grenzen, die dann sehr gefährlich werden können eben.
Ja, es ist halt schwierig, wie das ausgelegt wird. Und
ja,
das ist
also, und wenn dann jetzt wirklich jemand irgendwie irgendwelche illegalen Videos, irgendwelche Kinderpornos oder was weiß ich was da über den eigenen Rechner dann sich holt, über Tor, dann ist natürlich auch das Problem, wie bringe ich jetzt dem Richter oder der Staatsanwaltschaft bei, dass das gar nicht ich war.
Genau.
Weil das war ja mein PC, also muss ich das sein.
Es gibt Fälle, wo es dann wirklich Probleme gab, es gibt Fälle, wo die es dann eingesehen haben. Auf der FAQ von Tor dazu gibt es auch diese Frage, wie das ist. Und die haben gemeint so, ja, normalerweise kann man es denen klar machen, aber ich bin mir da nicht so sicher.
Ja.
Und deshalb gibt es diese sogenannten Exit Policies. Policies heißt es. Mhm. Exit Policies in der Tor RC und in der grafischen Benutzeroberfläche, die man einstellen kann. Also man kann dem Tor-Server sagen, du darfst, ja, was er machen darf, ob er Verbindungen entgegennehmen darf, die dann ins Tor-Netzwerk kommen, ob er aus dem Tor-Netzwerk raus Verbindungen machen darf oder ob er eben nur von Tor-Server zu Tor-Server weiterleitet, so wie ich das im Moment eingestellt habe.
Was wahrscheinlich dann auch auf jeden Fall die für den Tor-Server Bereitsteller die sicherste Alternative.
Genau, ist. Eindeutig.
Also weil er hat ja weder, man weiß weder, was reinkommt noch was rauskommt. Man weiß nur, wohin es geht, genau, wenn man es mitliest, vielleicht noch.
Ja, es ist verschlüsselt und es ändert sich auch jedes Mal, wo es hingeht.
Also, ja.
Einen normalen Tor-Server zu betreiben, ohne dass es aus dem Tor-Netzwerk rausgeht, die Verbindung, das sollte gar kein Problem sein.
Mhm. Das wäre natürlich auch noch nicht nur auf dem eigenen PC oder Notebook, das man da mit rumträgt oder irgendwie halt benutzt, sondern vielleicht auch, wenn jemand einen Server hat und noch ein bisschen Bandbreite zur Verfügung hat, dann wäre es natürlich auch ganz cool. Oder auch dann eben Bridges, die man ja auch dann nicht nachvollziehen kann, dass es wirklich ein Tor-Entry-Node ist und deswegen
genau,
wäre das ja auch
Bridges nochmal eine Stufe sicherer, weil es eben nicht öffentlich ist, was man da tut, sondern
Exit-Points sind die gefährlichsten.
Genau.
Ja.
Okay, ja, also was passieren kann halt bei Exit Nodes, dass dann halt irgendwann Leute vorbeikommen und die Rechner beschlagnahmen, das ist echt schwierig zum Teil.
Ja.
Beziehungsweise eventuell, dass auch der eigene Rechner blockiert wird. Wenn Regierungen oder wenn Leute, die Internet zensieren, rausfinden, ja, das ist ein Tor-Server, wir wollen nicht, dass Tor bei uns verwendet wird, dann kann auch der komplette Rechner gesperrt werden. Das heißt, man kann dann auch selber Probleme bekommen, auf Sachen zuzugreifen, wo normal eigentlich gar kein Problem sein sollten.
Hier kommt nochmal eine Frage über das IRC. Tor hinter als Server? Was? Okay, kapierst du gerade die Frage?
ja, also die Frage ist, ob man hinter einem NAT-Router, ob es sinnvoll ist, hinter einem NAT-Router mehrere Tor-Server zu betreiben. So ja. Zumindest verstehe ich das.
Wenn die auf unterschiedlichen Ports laufen, ja.
Also es ist wieder mal so ein, es kommt drauf an, oder?
Also wenn sie auf einem Port laufen, funktioniert es ja erstmal gar nicht.
Also erstmal, wenn die Internetverbindung mit einem Tor-Server schon zu ist, dann bringt es nicht so viel, weil, ja, gut, das ist schwierig. Was es gibt, ich kenne den Standard-Port von Tor nicht, aber der hat halt irgendeine Nummer, das heißt, Tor-Server verbinden sich zu irgendeiner Nummer, was schwierig sein kann, weil vielleicht Leute, die das Internet zensieren, einfach Ports blockieren und sagen, alles außer HTTP wird blockiert. Und dann ist vielleicht sinnvoll, noch zusätzlich einen Tor-Server einzurichten, der das über den HTTP-Port entgegennimmt.
Ja, zum Beispiel.
Oder wenn man mehrere Clients hat, die immer nur einen Teil, also die auch limitiert sind von ihrer Bandbreite her, wenn man dann da mehrere verwenden kann, um dann die Gesamtbandbreite besser auszunutzen, da könnte ich mir das auch noch vorstellen.
Dann müssten wir aber irgendwie wieder intern routen und oder wie?
Ja, gut, wenn man sowieso schon ein Netz hat, das geroutet wird, dann hat man halt verschiedene Ports.
Ja, dann müssten wir auch verschiedene Ports machen und dann
den NAT-Router einrichten. Alter, wir haben Tor lauscht standardmäßig auf Localhost Port 9050. War das nicht Privoxy, der das macht?
Ja.
Ja, Leo sagt es, dann glauben wir ihm das auch?
Ja, bestimmt, der wird schon recht haben. Also ich glaube, von was ich gestern noch installiert habe, war mein Privoxy, der Sachen entgegennimmt von, oder es irgendwie war was mit 8188, aber ich weiß nicht, was das dann genau, welcher Port das jetzt war.
Also ich habe das bei mir umgestellt auf eine Zahl, die ich mir besser merken kann, beziehungsweise die ich dann in der Traffic-Analyse besser erkenne.
Ja. Ja, klar.
Naja.
Okay,
Also mehrere Server hinter einem NAT-Router, vielleicht, je nachdem, was man tun will.
Und dann auch, wie man es dann eben einrichtet, ja. Okay, hast du sonst noch gerade irgendwas? Was, oder habt ihr noch Fragen? Ruft an.
Genau, Leute, ihr könnt anrufen, immer noch. Also langsam sind wir eigentlich auf unserer Liste durch. Ging jetzt am Ende doch schneller, als ich dachte. Am Anfang haben wir ein bisschen länger geredet immer.
Ja, aber naja, wir haben ja auch gute Musik noch.
Genau.
Wir machen jetzt einfach nochmal ein bisschen Musik und dann ruft an und ja, wir schauen, ob wir noch ein bisschen was erzählen können. Bis gleich dann wieder. Hallo, wieder zurück bei Dev Radio. Heute mit dem Thema Tor. Und wir haben jetzt ja eigentlich schon so Tor mehr oder weniger abgehandelt, aber ein bisschen was können wir bestimmt noch erzählen.
Genau, das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit anzurufen.
Ja, irgendwie, es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, sind heute alle so träge oder haben sie keine Lust oder was ist los?
Ja. Also, wir hatten vorhin das Thema Tor. Was heißt Tor eigentlich? Ganz am Anfang, wo ich jetzt ein bisschen überfordert war, jetzt nochmal nachgeschaut. Also, Tor steht für D-Onion Routing, Routing.
Kommt drauf an. Bist du ein Brite, dann sprichst du es Routing. Bist du ein Amerikaner, dann sprichst du es Routing. Routing. Router. Router.
Okay. Okay, auf jeden Fall D-Onion Routing. Ja. Und sie schreiben auf ihrer Internetseite, dass sie Wert darauf legen, dass es Tor ausgesprochen wird und nicht T-O-R.
Okay.
Ja.
Soll das, wieso? Soll das angelehnt sein an Tor, den Gott, oder Tor, das Tor im Deutschen? Oder?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach, weiß nicht, cooler als diese ganzen Abkürzungen,
wo es ja, weil es gibt. Keine Abkürzung ist.
Ja, es ist keine Abkürzung, sondern Tor ist einfach Tor. Ja, sie sagen hier, dass sie Leute unterscheiden können, die sich auf ihrer Website über sie informiert haben, weil sie schreiben Tor immer T groß und die anderen Buchstaben klein, sodass man es eigentlich üblicherweise Tor ausspricht.
Ja, ja.
Wenn man jetzt T-O-R alles groß schreiben würde, würde man vielleicht eher T-O-R sagen.
Ja.
Wir sagen, daran kann man die unterscheiden. Die Leute, die bisher nur darüber gehört haben.
Das heißt, ab jetzt schreibe ich es auch nur noch groß, klein, klein.
Ja, hast du es bis jetzt anders geschrieben?
Ich hab's so oder so.
Ja, ich habe das bis jetzt auch noch nicht gekannt, aber jetzt wissen wir es. Ja, und Tor ist aus dem Onion Routing oder Routing Projekt entstanden. Und ja, das ist eben genau diese Idee, dass es Server gibt, wo man, dass es ein Netzwerk gibt, zu dem man sich verbindet, wo dann ein zufälliger Weg durch dieses Netzwerk gewählt wird. Und dann wieder aus diesem Netzwerk rauskommt und dadurch, dass es alles bei jedem Aufruf zum Beispiel einen anderen Weg nimmt, dass man dann nicht zurückverfolgen kann, wo kommt es her, wo geht es hin, wer spricht mit wem. Ja, vielleicht noch ein bisschen zu Clients, also wie man sein Zeug verwendet. Wir haben schon gesagt, der Firefox hat eine ganz bequeme Möglichkeit, nämlich den Tor-Button. Da ist dann standardmäßig unten rechts so ein kleiner Button. Da steht dann am Anfang in Rot Tor deactivated. Wenn man draufklickt, steht in Grün Tor activated. Meistens überprüft es auch, ob das funktioniert hat. Man kann selber überprüfen, ob man im Tor-Netzwerk ist, wenn man auf check.torproject.org geht.
Ja. Da war, glaube ich, auch eine ganze Anzeige, wie sicher ist, was bekommen sie alles mit, sind Referrer an und was weiß ich, was alles so
genau, in der Art. Da steht dann, es gibt auch andere Seiten außer dem check.torproject.org, falls man das nicht verwenden möchte oder falls es nicht funktioniert. Oder, also es gibt dann halt noch andere Seiten, die überprüfen, ob man im Tor-Netzwerk ist und welche Informationen über einen rauszufinden sind. Genau, okay, da sieht man dann seine IP-Adresse. Das war's eigentlich.
Ja.
Ja, aber es
doch nicht so viel.
Doch nicht so viel, aber wie gesagt, es gibt noch andere Internetseiten, die man besuchen kann, wo dann dran steht, was über einen rauszufinden ist.
Also, ich, so viel ich weiß, war das auch bei dem diesem Windows-USB-Stick, Tor-Stick. Mhm. Dort ist das standardmäßig dann als Startseite von Firefox eingestellt.
Das ist sinnvoll. Das habe ich auch gemacht bei mir eine Zeit lang, weil ich verwende normalerweise Opera zum Browsen, aber eben Firefox, weil es so schön bequem ist mit dem Tor-Button, da weiß man, es funktioniert. Ich gehe aber trotzdem immer zuerst mal auf dieses check.torproject.org,
ja,
einfach um zur sicher Sicherheit zu gehen.
Nicht, dass die irgendwas an dem Plugin geändert hätten und es nur so tut.
Ja, genau. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Habe ich vergessen. Also zu anderen. Man kann natürlich nicht nur Firefox dazu bringen, das Tor-Netzwerk zu verwenden, sondern auch jeden anderen Browser. Also ich denke, jeder Browser, der so im Umlauf ist, sollte das gehen. Man sagt ihm einfach, er soll Privoxy als Proxy verwenden, als Internet-Proxy. Proxys kann man überall einstellen. Bei Opera zum Beispiel Control und F12 drücken, dann kommen wir auf die Einstellungsseite. und dann bei Proxys eben Localhost für den lokalen Server und dann den Port von Privoxy einstellen. Bei zum Beispiel BitTorrent funktioniert das auch. BitTorrent-Clients kann man dazu bringen, das Tor-Netzwerk zu verwenden.
Da es sowieso oft relativ langsam ist, macht es dann auch nicht mehr aus, wenn es dann über Tor noch geht.
Ja, ich habe es einmal versucht, einfach nur so, um zu probieren, ob das möglich ist. Ja, ich habe da mal meine wöchentliche Bleach-Folge runtergeladen. Ganz legal übrigens. Und es war unglaublich langsam. Also, ja,
glaube ich.
Da muss man schon gute Gründe haben, Tor zu verwenden, wenn man BitTorrent übers Tor-Netzwerk leitet. Aber es ist möglich. Man muss diesen Proxy einstellen. Und glaube ich, irgendwas mit SOX-Forwarding.
Ja, SOX-Proxy, was weiß ich was.
Genau, muss man einstellen, muss man ihm sagen, was er verwenden soll. Aber dann funktioniert das auch. Ich weiß nicht, was ist das Protokoll dann? Oder ich kenne mich da nicht, weißt du das?
Weiß ich gerade auch nicht genau, aber es wäre irgendwie so.
Also wenn uns jemand sagen kann, was mit diesen SOCs auf sich hat von Privoxy, anrufen oder in den Chat kommen.
Ja.
Dann können wir das nochmal allen erklären.
Da war auch eine Frage, kann man irgendwie einstellen, dass man nur in den USA rauskommt? Ui. Also ich wüsste nicht.
Das ist eine gute Frage.
Weil das wäre ja ganz geschickt, wenn man irgendwie Sachen anschauen will, die es in den USA halt gibt, aber lizenzrechtlich in Deutschland oder so nicht anschauen darf.
Zum Beispiel so Flash-Streams oder so.
Ja, oder zum Beispiel gibt es die IT-Crowd in England einfach so zum Anschauen, in Deutschland nicht.
Für alle. Ja, das habe ich auch schon mal versucht, IT-Crowd darüber zu schauen. Oder Naruto in Japan. Das ist eine gute Frage. Soweit ich weiß, wählt der Tor-Client die Route durch das Tor-Netzwerk. Das heißt, da er das standardmäßig zufällig macht, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das bei Tor einzustellen. Aber was auf jeden Fall gehen würde, sich einen eigenen Tor-Client zu programmieren. Die Tor-Spezifikation ist öffentlich. Ich muss sagen, ich habe sie noch nicht gefunden. Das wäre jetzt vielleicht auch noch was Sie jetzt probieren könnten. Eine Tor-Spezifikation zu finden. Aber es wäre möglich, sich einen eigenen Tor-Client zu schreiben, der dann eben die ersten zwei Knoten zufällig wählt und dann sagt, der Exit-Node muss in einem bestimmten Land sein, also eine bestimmte IP haben.
Das wäre möglich, aber ist doch die Frage, wie sinnvoll das ist, ob man das will, weil dann das schränkt schon wieder dann die möglichen Exit-Nodes ein und was weiß ich was alles. Also
ja, es kommt darauf an, was man damit machen will, oder?
Ja.
Weil wenn ich jetzt wirklich nur sagen will, ja, ich bin in einem Land, wo irgendwas nicht gezeigt werden darf aus Urheberrechtsgründen oder sonst was, dann wäre das vielleicht eine Idee. Wenn ich natürlich will, dass das alles sicher und anonym ist, dann ist es vielleicht keine so gute Idee, weil ich dann halt immer, ja, kommt drauf an.
Ja, also wir haben gerade über den Chat auch noch die Wikipedia-Seite bekommen von SOX und das ist einfach ein Protokoll, das Internet-Proxys eben miteinander verbindet und eben protokollunabhängig dann Proxy-Server benutzen kann. Also es ist dann nicht irgendwie, dass man jetzt nur TCP darüber sprechen kann, sondern alles Mögliche.
Okay, das heißt, um einen Browser einzurichten, teilt man dem einfach nur den Proxy mit. Wenn man andere Programme als einen Browser, zum Beispiel BitTorrent, keine Ahnung, was gibt's da sonst, Chat-Programme,
ja,
also Instant Messaging, denen sollte man dann sagen, dass sie das SOX-Protokoll verwenden.
Ja, so würde ich das mal sehen. Außer ihr korrigiert uns.
Genau. Immer noch die Freiheit anzurufen.
Irgendwann kriegt man das auch hin, dass mehr Leute anrufen.
Ja, bestimmt.
Wenn wir sie die ganze Zeit nerven.
Ja, wir haben schon festgestellt, einige Leute sollten uns eigentlich hören.
Ja, also schon allein 10 über den Stream und ja.
Genau. Okay.
Aber die Tor-Spezifikation, ja.
Ja, das ist jetzt die Frage. Also auf dem Tor-Project.org habe ich bis jetzt noch keine Tor-Spezifikation gefunden. Habe ich, da Main Tor-Specification.
Ah.
Das hört sich, oh ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Also Tor hat meines Wissens nach kein RFC. Ja. Aber sie haben ihre Spezifikation, die daran angelehnt ist. Ja, ich stelle das mal kurz in den IRC-Chat, dann kann Hannes das vielleicht auf der Seite verlinken.
Ich kann es dann gleich hochstellen, ja.
So, da wäre der Link zur Spezifikation.
Ja, Leo hat gerade auch irgendwas noch geschrieben, dass man Restrict Exit Nodes auf US und CA zum Beispiel setzen kann. Also dann kommt man nur in Amerika oder Kanada raus.
Okay, das heißt,
scheint wohl so.
Gute Nachricht, ihr müsst nicht selber programmieren. Oder, ja, weiß nicht, je nachdem, schlechte, gute Nachricht, je nachdem, wie gerne ihr programmiert. also, wenn man eine IP aus einem bestimmten Land braucht, dann kann man Tor sagen, dass der Exit Node in diesem Land sein soll. Funktioniert wohl. Okay, zur Spezifikation. Ja, wie gesagt, hat kein RFC, aber die Spezifikation ist online und damit kann jeder, der will, seinen eigenen Tor-Client schreiben. Es gibt auch ein Projekt, von dem ich auf dem Vortrag auch mitbekommen habe, dass jemand gerne schauen möchte, wofür wird Tor verwendet. Das heißt, er versucht gerade, einen Tor-Server zu schreiben, der den Traffic entschlüsselt, schaut, wofür wird es verwendet und wieder verschlüsselt und dann weiterleitet.
Okay.
Da kann man sich dann drüber streiten, ob man das jetzt will. Also ich muss sagen, ich finde es okay, weil über Tor gibt es einfach ganz wenig Daten und dass es wenig Daten darüber gibt, dass es schwer messbar ist, ist einerseits gut für die User, weil das eben alles privat bleibt. Alles bleibt im Tor-Netzwerk und verlässt dieses auch nicht. Und andererseits ist es vielleicht nicht ganz so toll für das Tor-Project, weil das Tor-Project, das muss ja irgendwie, also das wäre vielleicht schon schön, dass sie wissen, wie viele Leute verwenden Tor.
Und welche Seiten benutzen, also...
Genau, wofür wird Tor verwendet,
zum Beispiel E-Mails nur oder ob viele Leute halt surfen, sowas wäre halt interessant.
Genau, um das besser anpassen zu können und um das vielleicht auch Leuten nahelegen zu können. Mhm. Zu sagen, Leute, ihr könnt Tor verwenden, das ist eine gute Sache, das bringt euch was und zwar aus diesem Grund. Und ja, das ist eben ganz schwierig, weil es ganz wenig Daten darüber gibt, weil es ganz schwer messbar ist.
Ja, aber das Problem eben ist, wenn der es entschlüsselt, dann muss ich dem sehr gut vertrauen, dass ich dann über diesen Node mich einwählen wollte.
Ja, das ist allerdings, du weißt es ja nicht, ja?
Ja, das ist das Problem, das heißt ich...
Das Problem. Ja. Was ist allerdings, dadurch, dass es ja doch einige Tor-Server gibt, das können wir vielleicht auch nochmal nachschauen, ob die das wissen, wie viele Tor-Server es gibt. Auf jeden Fall... Dadurch, dass es so viele sind und du eigentlich jedes Mal oder zumindest alle paar Verbindungen einen neuen Weg durch das Netzwerk wählst, mhm, sind denn ja, und es eigentlich ziemlich viele Verbindungen gibt, wenn du eine Website aufrufst oder so, dann kriegt dieser eine Knoten, kriegt dann halt doch nur relativ wenige und der ist dann halt in der Lage, eine Statistik zu machen, was wird aufgerufen. Ich denke, das ist durchaus möglich, aber... Ja. Ist nicht unbedingt in der Lage zu sagen, ja, was wird da gemacht.
Er kann dann, vielleicht sieht er dann das irgendwie, also wenn ich jetzt eine Homepage aufrufe, zum Beispiel irgendwie mir über HTTP irgendeine Seite schicken lasse, dann sieht er vielleicht irgendwie eine CSS-Datei und noch zwei Bilder oder so und dann wird ein anderer Weg gewählt.
Ja, also ich habe das jetzt versucht, ein bisschen in Schutz zu nehmen, dass man das macht, aber
ja,
es zeigt auch, es ist, also man sollte dem nicht blind vertrauen. Man muss sich schon überlegen, was man da tut, wenn man das Tor-Netzwerk verwendet. Sie schreiben auch ganz klar vom Tor-Project aus, Tor ist kein Wundermittel, das alles plötzlich anonym und sicher macht. Man muss schon sich bewusst sein, was man da tut. Ja. Und schaue ich gerade, wie viele Tor-Server es gibt, ob das hier hier gibt's how many people use Tor Metrics Portal. Okay, das recherchieren wir noch kurz.
Ja.
Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja. Wisst mir wohl.
Okay, ja, egal. keine Ahnung. was du noch sagen wolltest.
Okay, also es gibt das matrix.torproject.org, wo sie eben Sachen, statistische Daten über Tor versuchen zu sammeln. Und es gibt auch, also auf dem Kongressvortrag gab es auch Statistiken, wie viele Leute aus China verbinden sich mit dem Tor-Netzwerk und so. Und das haben die alles dadurch gemacht, dass es halt einen gibt, der einen Tor-Server hat, über den man ins Tor-Netzwerk kommt. Und die dann halt schauen, wie viele Leute verbinden sich zu diesem, aus welchen Ländern. Das ist natürlich möglich. Die Verbindung ist dann zwar verschlüsselt, man kann nicht unbedingt schauen, was da drin ist. Gut, man könnte, man wollte.
Ja, aber will man ja, also sollte man nicht unbedingt...
Das war auch das Problem, also wenn man den ersten Knoten nicht trauen kann, dann ist es schon mal schlecht, weil er dann mitlesen kann, was da drüber geht. Wenn es nochmal verschlüsselt ist innen drin, dann kann er das vielleicht nicht, aber dann weiß er immerhin, dass man mit dem Tor-Netzwerk spricht. Wenn man mit dem letzten und dem ersten Knoten, wenn man den beiden nicht trauen kann, dann hat man ein Problem.
Ja, und deswegen wäre dann das Beste, wenn jemand irgendwie das mitschneiden will, dann am besten auch nur in der Mitte, weil er dann weder weiß, wo es herkommt, noch wo es hin geht.
Ja, das war auch der Plan von dem, soweit ich weiß. Also es geht halt darum, zu schauen, was macht Tor eigentlich. Ja, also es gibt hier jede Menge Graphen.
Ja, ich habe auch nochmal, beziehungsweise jemand hat über IRC noch einen Link geschickt. Ja, mal schauen, also hier steht irgendwas von 1K Router ungefähr, also um 1000 Router im August 2007.
1000 Router, ja, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, wenn man bedenkt, wie viele Server im Internet stehen.
Ja.
Also es wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass es mehr Tor-Server gibt. Also Leute, macht Tor-Server auf, macht Bridges auf, es ist nicht schwer. Wenn ihr verpasst habt, wie das funktioniert, die Sendung hier wird demnächst zum Download auf der DevRadio-Seite geben.
Ja.
Und ihr könnt euch auch auf torproject.org darüber informieren, wie das Ganze funktioniert. Oder ihr habt jetzt noch kurz Zeit anzurufen und Fragen zu stellen, wenn ihr wollt.
Genau, und ja, sonst denke ich, machen wir erstmal nochmal ein bisschen Musik und...
Okay, bis gleich.
Ja. Hallo, hier sind wir nochmal kurz von Def Radio. Unser heutiges Thema war Tor und ich denke, wir haben euch, oder ich hoffe, wir haben euch viel darüber erzählen können, auch interessante Dinge, und ich hoffe, ihr baut bald oder habt bald alle auch selber Tor-Server. Noch ein paar Sachen, also in knapp 2 Wochen wird wieder ein Chaos-Seminar sein. Thema steht noch nicht ganz fest, wird genau sich zeigen.
Also Chaos-Seminar an der Uni,
ja,
nachzulesen auf
ulm.ccc.de/Chaos-Seminar. Chaos und Seminar jeweils mit einem großen, also Camel Case geschrieben.
Oder auf der Homepage, ja, sind Links dahin.
Genau.
Sind auch Links auf die Def Radio-Seite.
Ja, genau. Dann noch was, also in 2 Wochen hatte ich jetzt eigentlich vor, so ein bisschen die Sendung, ich glaube 49 oder so war das mal, einfach mal Musik hieß die, elektronische Musik, ein bisschen noch fortzuführen, mal schauen, wie weit ich da komme, weil ich dann Pro-Seminar habe kurz danach, wird sich zeigen. Ja, wir haben jetzt auch ein Hackspace, der nennt sich DevSpace, passend zu Def Radio. Wir sind gerade am Infrastruktur noch aufbauen, wie Homepage, was weiß ich, was alles. Sobald sich da mehr ergibt, bekommt ihr auf jeden Fall Bescheid gesagt.
Genau, also was ist Hackspace? Hört euch einfach unsere Sendung an dazu.
Ja, wir haben ja vor einer Weile mal eine gemacht. Und ja, einfach mal, wenn ihr wollt, Dienstag vorbeischauen, Bürgernetz, Marlene-Dietrich-Straße 5 in Neu-Ulm.
Direkt neben dem Dietrich-Theater.
Genau, da könnt ihr auch davor oder danach noch einen Film anschauen, wenn ihr wollt. Oder auch nicht. Und ja.
Es gibt Pizza.
Ja, es gibt Pizza, genau. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Es gibt Getränke und ja, in einer Weile wird es dann auch erste Projekte hoffentlich geben. Ich muss auch nur noch Geld überweisen und ich habe mir ein paar Sachen bestellt und dann schauen wir mal. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Genau, in 2 Wochen wieder einschalten zu Def Radio.
Um 13 Uhr auf 3FM 102,6 MHz. Bis bald und schönen Sonntag noch.
Tschüss.